Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es gibt eine wunderbare Anekdote aus Narbonne. Vor dem Finale 74 oder 76, bin ich nicht hundertprozentig sicher, Walter Spangero, der sich beschwert, niemand schenkt uns hier irgendeine Form von Aufmerksamkeit, niemand glaubt, dass wir gewinnen können, niemand glaubt, dass wir hart genug sind. Und deswegen schließe ich diese Tür jetzt mit dem Schlüssel ab und dann geht ihr durch diese Tür und holt den Titel. Oskar, ich habe auf Instagram gesehen, du hast eine relativ ähnliche Trainingswoche gehabt. Schön zu sehen, dass die Rugby-Werte noch am Leben sind. Die Tradition, wie hast du, ich hoffe, du hast die Temperaturen und das Training halbwegs gut, naja, vielleicht nicht überstanden, aber zumindest überlebt.
Ja, ich lebe noch. Erstmal hallo auch von mir. Ja, fangen wir mal von vorne an. Türen sind auf jeden Fall nicht nur eingetreten, sondern auch eingerannt worden. Aber dazu dann später mehr. Genau, erste Trainingswoche hat angefangen. Das ist ja, ist jetzt meine fünfte Vorbereitung, die ich mache. Und ich glaube, ich schon die härteste. Einfach, weil es auch 37 Grad sind. Und wir konsequent bei Sonnenindex, UV-Index 8 trainieren. Ich bin auch wirklich schon ganz gut braun geworden, also das hat mich selbst überrascht. Aber natürlich ohne Sonnencreme hat man hier keine Chance, weil also jetzt am Freitag sind wir wie 6 Kilometer gelaufen bei 37 Grad, nur am Nachmittag, und am Vormittag bestimmt auch nochmal 4. Also hat es auf jeden Fall in sich. Ja, wie das dann halt so immer ist, ne? Ist ziemlich anstrengend. Dafür kann man sich am Samstag nicht ausruhen, sondern muss auf die berüchtigten Vulkane von Christoph gehen. Das heißt, es ist wirklich super organisiert und auch extrem cool gestaltet. In diesem Fall haben wir ein altes Schloss besucht, eine Burg besucht, Mouyol. Also das ist die meistbesuchte Burg hier in der Umgebung. Und haben tatsächlich dann nach dem Freitagstraining hatten wir noch mit den Fans Unterschriften. Zack, haben das gemacht und sind dann mit dem Bus dahin, um dann erstmal da gemeinsam zu übernachten, zu campen. Haben dann da, wo die sonst die Pferde sich bewegen, übernachtet in 4 Teams und haben so einen Teamabend verbracht und dann am nächsten Morgen hatten wir die ein oder andere Herausforderung. Man musste zum Beispiel auch zum Fuße der Burg sprinten, sich einen Rambock holen und wieder raufsprinten, um dann die Tür einzutreten bzw. einzurammen. Und das war meine erste Woche.
Also es sah zumindest auch sehr witzig. Also es sah unglaublich anstrengend aus, aber irgendwie witzig. Also es hatte was.
Also die Aufgabe war eben, verteidige das Michelin. Das war sozusagen so die Überschrift. Ich meine, das Michelin ist das Stadion, was 77 Spiele in Folge ungeschlagen war. Das ist schon unglaublich und das ist ja so dieses
Mantra. Nicht nur ungeschlagen, 77 Siege in Folge.
Das ist ja Rekord immer noch. Jede dieser 3 Wochen sozusagen. Drei Wochen, die man halt hat, hat halt so ein bestimmtes Motto. Und das war jetzt in dem Fall das Motto. Und es gibt halt dann 4 Teams. Also jedes Team hat halt 10 Spieler oder 11 oder so. Aber und dann, ne, da muss man sich halt im Team organisieren, muss sich einen Namen überlegen, muss sich auch überlegen, wie man eigentlich übernachtet. Also wir zum Beispiel hatten halt zu 10, haben wir uns mit Planen ein riesiges Zelt gebaut und andere Teams haben halt sich jeder ein einzelnes Zelt gebaut. Ne? Und dafür gibt es dann halt auch Punkte und ich denke mal, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir vielleicht den einen oder anderen Extrapunkt noch bekommen haben. Das erfahren wir natürlich erst in der letzten Woche, weil wir nämlich alle in Glied übernachtet haben, Schlafsack an Schlafsack, und sich da keiner rausgenommen hat. Egal, ob es jetzt Oda ist mit seinen fast 40 Jahren oder jemand, der jetzt seine erste Vorbereitung macht, war auf jeden Fall, hat tatsächlich Spaß gemacht. Und dann gibt es halt immer so Challenges. Zum Beispiel die erste war jetzt, wir mussten wirklich den ganzen Berg runter, es waren bestimmt 10%, es war unglaublich steil, diesen Rambock holen und dann wieder hochsprinten. Also die Beine haben richtig wehgetan, das verspreche ich dir, vor allen Dingen nach der Trainingswoche, die man noch hatte. Ja. Dann hat es aber nicht damit aufgehört, sondern dann musstest du noch hochrennen, eine Leiter suchen, damit der Leiter den ganzen Burgfried hochlaufen, oben die Glocke klingeln und dann wieder mit der Leiter runtersprinten als Team. Wurde halt die Zeit gemessen und zum Schluss haben wir alle noch eine Ritterrüstung anbekommen und da gab es dann Duelle 1 gegen 1 und dann auch alle so am Ende, dass sich, glaube ich, jeder nur noch auf seine Couch gefreut hat. Also,
Also es klingt in jedem Fall nach sehr, sehr gut Programm.
Ja. Du hast es ja schon angesprochen, es gibt auf jeden Fall auch ein schönes Video auf Facebook oder auch auf Instagram. Kann sich das ja mal anschauen. Wir hatten dann die grandiose Idee, dass wir die Stürmer nach unten schicken. den Rambock holen, die dann bis zur Mitte laufen und dann die Hintermannschaft spielen, die letzten paar Meter machen. Aber hat nichts gebracht, wir wurden trotzdem nur Zweiter, aber gut.
Nicht verloren, ist halb gewonnen, ja, denke ich immer.
Ja, ja. Nee, deswegen.
Vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich kein Profisportler bin und du schon, aber...
Ich weiß nicht, kommt das an die Preseasons beim BSV ran? Was würdest du sagen?
Ich muss ja ganz offen sagen, dass ich...
Bei uns gibt es keine Preseason.
Bei mir gibt es keine, weil ich aktuell mit meinen Rückenproblemen nicht wirklich involviert bin. Aber es kommt ran. Also, wir haben weniger Berge in Berlin. Das muss man halt in aller Fairness sagen. Unsere Burgen halten sich auch zahlenmäßig durchaus in Grenzen. Es gibt Burg in Brandenburg, aber da möchte man nicht hin. Das ist dann, wobei das eigentlich nicht stimmt. Tatsächlich habe ich jetzt gelesen, viertmeist besuchter Ort in Brandenburg.
Siehst oder du?
Die viertmeisten Übernachtungen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch einer der Orte mit einer der größten Konzentrationen an, naja, Faschisten. Ist dann immer, muss man abwägen.
Ne? Ja, auch mit dem Brandenburg-Bashing hier.
gestern war ich tatsächlich wieder in Brandenburg. Es war einer der schöneren Arbeitstage. Habe die Kollegin als Statist bei einem Dreh unterstützt und wurde dafür bezahlt, mit dem Esel wandern zu gehen durch Brandenburg. Es war, so kann man schon mal einen Arbeitstag verbringen. Ne? Es war
ein kleiner Traum geworden, oder?
Ich war da tatsächlich vorher schon mal privat. Das fand ich ganz schön. Also es war nicht das erste Mal. Es war auch keine zeittechnisch definitiv keine kluge Entscheidung. Aber war schön. Aber man ist schon geschmolzen. Das muss man auch im Fairness sagen. Es war nicht ganz 37 Grad, aber es war schon sehr, sehr warm.
Ich habe jetzt extra für den Podcast hier die Klima ausgeschaltet. Es war ein großer Fehler. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Es ist nicht normal. Es ist wirklich geisteskrank. Also zum Beispiel, wir machen ja auch vor dem Training dann so Urintests wegen der Hydration. Und da haben alle ein fettes Plus bekommen für mehr Wasser. Also ich glaube, wir hatten nur zwei Leute, die Minus bekommen haben. Weil so viel kann man nicht trinken, vor allem wenn man auch groß und schwer ist. Also bestimmt schon, aber da hat man auch so einen dicken Wasserbauch. Also ich hoffe, dass es bald aufhört. Aber so soll ja anscheinend so sein, angeblich. Ja, gucken.
Daumen sind in jedem Fall gedrückt. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, Clermont ja durchaus bekannt dafür, sehr warm und sehr trocken zu sein, weil es ja im Tal liegt und die Wolken nicht unbedingt in diesen Kessel reinkommen. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, sorgt für eine sehr trockene Luft. Aber wahrscheinlich spätestens im Winter, spätestens im Oktober dann, wenn du die ersten Regenspiele in dem Stadion drin hattest, denkst du dir auch, naja, Sommer war nicht schlecht. Ach ja, also ich muss immer noch sagen, das Michelin, diese 77 Siege in Folge, das war ja wirklich eine Serie und wirklich auf die unwürdigste Art und Weise geendet in einem Barrage-Spiel gegen Castres, wo das Stadion nicht mal ausverkauft war, weil alle fest davon ausgegangen sind, naja, das Spiel gewinnen wir sowieso und wir sparen uns ja Geld für den Weg ins Halbfinale. Und dann verlieren sie dieses Viertelfinalspiel gegen Castro, womit niemand gerechnet hat. Also wirklich niemand. Neben all diesen knappen Spielen, die es immer mal wieder gab, verlierst du so ein Viertelfinalspiel gegen Castro. Das war schon ein wenig unwürdig. Aber gut.
Ja, was man vielleicht auch noch sagen muss, das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich als Profispieler bei einem richtig großen Verein bin. Mit einer richtig, jetzt nicht nur einer, jeder Verein in Frankreich hat eine bewegende Geschichte oder eine inspirierende Geschichte, aber was in dieser Stadt los ist, das ist unglaublich. Es gibt ein riesiges Museum im Stadion, dann hast du auf der gegenüberliegenden Seite ein riesiges Museum von Michelin, also der Firma, dem ja der Verein gehört. Und auch einfach die Stadt ist halt nochmal, das ist unglaublich, wie viele Leute hier mit Clermont-Sachen rumlaufen. Es gibt zwar auch einen Fußballverein, aber den nimmt man eigentlich kaum wahr, so der Öffentlichkeit zumindest nicht.
Also es ist wirklich, das erste Mal, dass ich in Clermont war, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also schon eine ganze, ganze Weile her. Also ich glaube, da war ich sogar selber noch in der Schule und du kennst den Altersunterschied zwischen uns beiden.
War ich noch nicht geboren, wahrscheinlich.
Es ist schon einige Jahre her. Aber ich kann mich erinnern, wir waren auf der Durchreise, waren essen und ich wollte natürlich unbedingt zum Stadion. Ich wollte unbedingt zum Stadion und die Frau in dem Restaurant hat uns wirklich die Ampeln abgezählt, wie weit, also konnte uns aus dem Kopf die 15 Ampeln sagen, die sie von ihrem, die man von dem Restaurant zum Stadion, an dem man vorbeifährt. Und also es war wirklich, also eine wirklich tiefe Verbindung zwischen dieser Stadt und dem Verein, wo ja wirklich auch viel verknüpft ist, auch in aller Fairness. Weil der Verein wurde von Marcel Michelin gegründet, dem Sohn vom Konzerngründer. Natürlich, die beiden sind direkt gegenüber, die Universität ist eine Ecke weiter. Du hast wirklich, also es hängt halt so viel da zusammen und das finde ich schon echt beeindruckend. Der Fußballverein, ja, es gab jetzt einen gewissen Hype, als die vorletzte Saison das erste Mal in die erste Liga aufgestiegen sind, waren tatsächlich der erste französische Männerfußballverein mit einer weiblichen Trainerin, die danach dann Cheftrainerin des Frauennationalteams war und damit denen auch gut Erfolg hatte. Aber ja, sind natürlich direkt wieder, oder haben eine Saison überstanden, sind dann wieder abgestiegen. Und das spürt man jetzt schon wieder. Also nach der ersten Saison, die der Fußballverein in der ersten Liga war, da dachte man schon so, Zuschauerzahlen gehen ein bisschen zurück, Sponsoren springen ab. Aber in der zweiten Saison, als diese Neuheit weg war, war dann alles wieder beim Alten eigentlich. Und das ist dann schon, kann ich auch nur empfehlen. Also ich freue mich sehr darauf, dass Michelin ist ein tolles Stadion. Auch mittlerweile habe ich gesehen, bieten sie sogar Führungen an. Da freue ich mich sehr darauf, das mal nachzuholen.
Jede Stunde. Es ist, also wie gesagt, wir haben als Team das auch zum Beispiel gestern gemacht, die Führung. Und es ist das ist auch ein tolles Museum, weil es einfach so ein interaktives ist. Du kannst dir ganz viel anhören, du kannst ganz viel sehen. Du kannst, ich meine, der Verein hat ja auch 2010, 2017 zweimal sozusagen die Liga gewonnen. Und da kannst du sozusagen alles nochmal nachschauen. Da gibt es auch so kleine Dokumentationen von, sag ich mal, was passiert vor einem Spiel. Und das ist wirklich richtig gut gemacht, also auch für Kinder und so. Das ist schon, ja, es ist halt so ein bisschen die Idee, eigentlich eine Marke zu kreieren. Also, was ja auch so Toulouse und Toulon ja schon machen oder geschafft haben oder, und eigentlich da reiht sich zumindest Clermont ein, würde ich sagen.
Ja, also das Stadion, die haben da ja auch so viel, also diese ASM Experience, dieses Museum, habe ich selber tatsächlich noch nicht gemacht. Freue ich mich darauf, das dieses Jahr hoffentlich das erste Mal zu machen.
Große Empfehlung.
Also freue ich mich wirklich sehr darauf. Also freue ich mich seit einigen Jahren drauf, aber wir waren jetzt schon eine Weile nicht mehr in Clermont tatsächlich. Aber freue ich mich dann sehr darauf, das dieses Jahr nachzuholen. Haben Sterne-Restaurant mit drin. Das McDonald's, also ich kann es nicht bestätigen.
McDonald's und ein Sterne-Restaurant.
Naja, aber soweit ich weiß, ist der Verein tatsächlich der Franchise-Nehmer der Filiale, der McDonald's-Filiale. Die ganzen Seminarräume und so weiter, der übliche Kram, aber dieses Stadion ist halt auch wirklich für den Verein eine Geldgrube.
Ja, also das Ding ist, wir haben ja als neues Spiel haben wir so Geschenk, also Tüten bekommen, ja, mit unserem Namen drauf und dann war auch ein Gutschein für das Sterne-Restaurant drin und sowas. Und das Stadion ist, ich meine, du hast im Stadion, du hast einen Optiker, du hast eine Brasserie, du hast einen Subway, du hast einen McDonald's. Ja, den Rest weiß ich gar nicht, aber das ist schon verrückt. Also du kannst vom Stadion aus den McDrive sehen, also da, wo dann die Autos langfahren. Das ist schon ziemlich krass.
Es ist krass, also das Longbüt ist ja eine Sache, die mittlerweile viele Vereine kopiert haben. Also Stade Toulousain bauen jede Sommerpause eine der Tribünen in eine Terrasse um. Perpignan kann man mittlerweile auch in der Sommerpause auf dem Rasen essen. Dieses Jahr nicht, weil ja der Rasen neu verlegt wurde, aber normalerweise schon. Es gibt viele, die kopiert haben. Toulouse kommt da aber nicht ansatzweise ran mit dem, was Clermont mit diesem Stadion macht. Toulouse vermietet das Stadion. Ne, ja, klar, an die Théo 13, den Rugby League Verein, hin und wieder Fußball. Toulon ist nochmal ein ganz anderes Niveau, weil die ein komplettes Shopping Center angeschlossen haben. Aber Clermont ist schon, es ist ein spektakuläres Stadion und die Atmosphäre ist sehr, sehr beeindruckend. Und auch wirklich, also das, was ich an Clermont halt sehr schätze, Toulon ist eine sehr feindselige Atmosphäre und ist eine krasse Atmosphäre, aber sehr, sehr feindselig. Und Clermont ist, das, was mir halt gefällt, es ist sehr, sehr laut und sicherlich auch einschüchternd, aber es ist insgesamt eine sehr positive Atmosphäre, habe ich das Gefühl gehabt. Also zumindest kann ich mich erinnern, das letzte Mal, als ich da war, hat Dan Carter sein Debüt für Racine gegeben. So lange ist es her. aber was da für eine, also der hat eine bestimmt 2 Minuten Standing Ovation gekriegt war schon, ja, war schön. War gut. Also, das ja, ist, also ich schätze Clermont wirklich sehr. Also ist dann.
Ja, es war, also ich habe ja in dem Stadion noch nie, sag ich mal, für Clermont spielen dürfen. Wir, haben ja, wir fangen ja mit zwei Heimspielen an, wird man dann sehen, ob ja, was sich da gibt. Also wir ja mal gucken. Auch das Stadion ist ja so relativ steil gebaut, würde ich sagen. Und du siehst eigentlich von überall extremst gut. Du siehst von überall extremst gut. Und du hast eigentlich nur 20.000 Plätze, weil, oder ein bisschen mehr mit Stehen und so, weil du ja viel Logen hast. Aber du siehst von überall, siehst du wirklich gut. Also das ist schon beeindruckend, weil auch die Tribünen relativ nah am Feld sind. Und es ist ja wirklich wie so ein Hexenkessel, also wirklich schon wie so eine Festung. Auch da ist kein Durchkommen, auch was die Eingänge und so betrifft. Das ist schon, ich glaube, es ist nicht einfach, dann da drin zu spielen, wenn es richtig voll ist.
Ja, die haben ja auch wirklich jede Ecke, die auch nur ansatzweise irgendwie frei war, noch zugebaut. Ja. Also das haben da wirklich viel gemacht und es ist ein tolles Stadion geworden. Wirkt also in jedem Fall auch deutlich mehr als diese 18.500, 20.000 irgendwie was sind. Es wirkt deutlich mehr.
Ja. Nee, das ist halt
also wenn ihr mal Zeit habt. Ne? Ja, wo, also was ja auch meistens dann der einzige Teil des Stadions ist, der nicht immer ganz voll ist. Ja, aber
du hast halt, wie du schon gesagt hast, die ganzen Restaurants und Meetingräume drin halt, ne? Die ja auch Blick aufs Spielfeld haben. Da hast du auch nochmal ein paar Plätze, glaube ich, die dir wegfallen.
Ja. Und auf der anderen Seite ist ja dann auch, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war da ja auf der anderen Seite das der Fitnessraum und alles mit drin.
Nee. Wir haben ja neben dem Stadion nochmal so ein riesiges Ding mit Traininghalle und Schwimmbädern und das ist, und das ist ja noch viel krasser ist, die bauen ja, die haben ja das Projekt RSM1, wo sie ja praktisch so eine NFL-Facility bauen. Also nochmal größer, nochmal krasser. Und das, was wir jetzt haben, ist schon, das ist schon verrückt. Also auch ich habe es noch nie gesehen, dass bei einem öffentlichen Training über 1.000 Leute da waren. Also ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass Leute, sag ich mal, die kommen dann rein über den Fanshop und dann laufen die, sagen wir nochmal 3 Minuten, dass Menschen wirklich gesprintet sind, um die besten Plätze beim öffentlichen Training zu bekommen. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also es war schon krass, also wirklich krass. Es sind da auch Schulferien und so, da hat man natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr als normalerweise.
Ja, aber also zumindest von den Bildern, die ich bis jetzt gesehen habe, ist das schon so die Norm. Mhm. In den vergangenen Jahren gab es auch immer in der Vorbereitung und dann in der ersten, also dann im November, immer auch ein öffentliches Training in Vichy, was auch immer gut besucht war. Also die machen schon echt viel, muss man auch sagen, dass der Verein da echt aktiv ist.
Ja, das wäre eine gute. Ja, im Endeffekt geht es um Sport und Emotionen und dass man eine Verbindung zu den Spielern hat, das in dem Fall sind ja wir. Dementsprechend ist es natürlich für einen Spieler schon manchmal anstrengend, wenn man dann gerade noch seine letzten Linienläufe beendet hat und dann erstmal 5 Leuten die Hand schütteln muss. Weil es immer, ist ja auch ein bisschen ekelhaft, wenn man dann erstmal die ganzen Autogrammkarten voll schwitzt und so. Aber gut, das ist dann halt so, das ist schon in Ordnung, aber müssen die Leute selbst wissen.
Ja, ich meine, ich glaube, so ein Kind stört es nicht.
Nee. Vor allem, was ich nochmal sagen muss, es ist halt wirklich so heiß. Du gehst in das Eisbad und es ist nicht so, boah, es ist kalt, es ist einfach nur so wohltuend, dass du einfach mal in 2 Grad, 3 Grad kaltes Wasser da springen darfst. Es ist wirklich, ich bin gestern bestimmt 10, 15 Minuten drin geblieben, weil es einfach so eine Genugtuung war. Weil trotz Sonnencreme, es brennt dir alles weg. Es ist unfassbar.
Ja,
es ist unfassbar.
Das glaube ich gerne, ja.
So, aber gut. Hast du den Olympia gesehen, Marc?
Ja, was
kommen wir mal dazu. Wie ist deine Olympia-Experience? Bist du am Reinsuchten?
Ja, schon. Also ich schaue nicht alles. Also es ist natürlich irgendwo, ich arbeite ja trotzdem irgendwo. Ne? Also man schaut, was man schauen kann. Ich muss ganz offen sagen, ich bin bis jetzt sehr, sehr positiv überrascht von diesen Olympischen Spielen. Vielerlei Hinsicht. Also gut, der Regen bei der Eröffnungsfeier kann man nicht ändern. Meine Gerüchte war ja das ganz Schöne, dadurch, dass im Vornherein alle in Medien nur über Aya Nakamura und Lady Gaga und Celine Dion geredet haben, wurde ich sehr, sehr positiv davon überrascht, dass Gojira bei der Eröffnungsfeier aufgetreten ist. Da hat sich das 14-jährige Ich sehr, sehr gefreut. Die wir immer damals mit unserer Cousine zusammen irgendwo mal gehört haben. Das war so richtig Jugenderinnerung. Das war sehr, sehr schön. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich damit gerechnet, dass das Stade de France halb leer ist. Oder mehr als halb leer ist. Und das tatsächlich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.
Rekord bei den Frauen, 66.000 Leute. Unglaublich.
Und auch verdient. Voll. Absolut. Und also da war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie voll dieses Stadion ist. Das hat mich wirklich umgehauen. Und ich meine, dass Dupont das natürlich ein bisschen im Vordergrund stand und ein bisschen vielleicht auch den Glanz vom Rest des Siebener-Teams weggenommen hat, ist normal. Aber ja, fantastische Leistung. Und ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt, wie weit dieses Siebener-Programm in den letzten Jahren gekommen ist. Weil es ist nicht so lange her, dass Frankreich gegen Papua-Neuguinea, gegen Samoa, die jetzt...
Ja. Ich hab's auch vorbereitet, ja. Die haben 35-0. Also Frankreich hat 35-0 gegen Papua-Neuguinea verloren. Da muss man betonen, die waren für Tokio nicht mal qualifiziert. Nichts gegen den Rugby-Herkules Papua-Neuguinea, aber gut.
Man muss in aller Fairness sagen, Papua-Neuguinea, eine durchaus etablierte Rugby-League-Nation, haben immerhin, weiß gar nicht, ob es Will Genya oder Kurt Lebeel ist, der von da kommt. Es ist eine etablierte Rugby-League-Nation. Aber trotzdem ist es natürlich, ich meine, Frankreich hat in den vergangenen Jahren, vor diesem Jahr, hat Frankreich, wir haben hier drüber geredet, hat es wie viel, 15, 16 Jahre nichts gewonnen. Da war es mal ein erfolgreiches Turnier, wenn sie ins Halbfinale gekommen sind. Und es ist wirklich, man darf nicht unterschätzen, wie weit dieses, also es wirkte vor dem Turnier, war das die Erwartungshaltung und alle haben gesagt, Frankreich muss Gold gewinnen und du dachtest, ihr bereitet euch sehr stark darauf vor, enttäuscht zu werden. Und ich muss ja für meinen Teil sagen, ich habe mich ja nach den ersten Spielen durchaus bestätigt gefühlt. Unberechtigterweise, wie sich herausgestellt hat und Gott sei Dank. Aber dieses olympische Goldmedaille, da ist schon spektakulär. Also habe ich nicht mit null mitgerechnet.
Was ich auch, also es gibt ja zwei Sachen, die eigentlich super interessant sind. Das erste ist, wie weit ist das Siebener-Programm eigentlich gekommen? Von diesem Start, wo man glaube ich, ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, der Trainer war jetzt auch 18 Jahre da oder so, ist jetzt dann auch nach dem olympischen Gold zurückgetreten. Oder? Ich weiß nicht, stimmt das genau? Sozusagen, dieser Trainer.
Der Trainer von den Frauen war so lange da.
Achso, von den Männern?
Der Reh ist 8. Also ich glaube, das ist ein zweiter Zyklus.
Okay. Also sozusagen seit 8 Jahren eigentlich dieses Projekt gebaut wurde mit Spielern wie einem Varian Pasquet, mit dem ich ja selber zusammengespielt habe, noch in Paris in den Espoirs, der eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur zwei Profispiele hatte, der nicht wirklich viele Optionen hatte und dann gesagt hat, ich versuche das mit dem 7er Rugby. Das heißt, du hast eigentlich Spieler genommen, die super Qualitäten gehabt haben, aber vielleicht im 15er Rugby nicht so einfach gehabt haben. Und der ein unglaubliches Finale gespielt hat von der Bank, ja. Und ich glaube, jetzt ist dieses Siebener-Programm eigentlich ein Sprungbrett geworden für Spieler in die Top 14. Egal, ob es jetzt Aaron Gondidier ist, ja, der in Po unterschrieben hat, ob es, wie heißt nochmal der jetzt in Perpignan unterschrieben
Jefferson
hat. Jefferson Lee Joseph. Du hast Rebatsch, der 2 Jahre in Toulon unterschrieben hat, etc., etc., etc. Das heißt also, den Sprung, den dieses Programm gemacht hat, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Und auch die Qualität der Spieler. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, dass man gesehen hat, du hast eigentlich Top-Spieler und du packst Dupont dazu und der hat noch nie 7 Rugby gespielt und der macht einfach jede Mannschaft besser. Ja, und es gab ja auf Twitter viele Diskussionen, aber ich glaube, man kann schon behaupten, ist der beste Spieler der Welt. Also
keine Frage. Also Ich muss auch, also er hat irgendwo wenig gemacht, wo du gesagt hättest, puh, das war jetzt aber mega spektakulär. Aber auf der anderen Seite,
Versuch niemand anders
hat es gemacht. Ja, aber er hat halt irgendwo schnell angespielt, damit hat niemand gerechnet und war dann weg. Aber diese einfachen Versuche, also Fiji zweimal so auf dem falschen Fuß zu erwischen, ist nicht einfach. Und es gab den einen anderen Versuch gegen Argentinien gegen Südafrika im Halbfinale war das, glaube ich, wo er kurz 5 Meter vor der Linie anspielt, losrennt und den einen Pass nach innen gibt, wo dann keiner mehr, gar nicht mehr verteidigt, die Leute so auf dem falschen Fuß zu erwischen, das ist auch eine Kunst, die du erstmal haben musst.
Einfach bei allem, was er gemacht hat, war er gefährlich. Er hat immer eine Gefahr ausgestrahlt. Du, wenn du den nicht beachtet hast, dann war der weg. Oder er hat den richtigen Pass gespielt. Und ich glaube, das war so dieser, keine Ahnung, dieser X-Faktor, der dem Team gefehlt hat, weil das Team krasse Athleten hat. Also ich bin auch gut mit Aaron befreundet und was das für ein Athlet ist, hat ja jeder gesehen. Also wie hoch der springt, könnte er auch wahrscheinlich auch allein von den athletischen Fähigkeiten auch in der NBA spielen. Unglaublich, unglaublich. Aber wenn du dann halt noch so einen Superstar dazu packst, mit super schnellen athletischen Spielern, ja, was soll noch schief gehen? Und man hat das halt gemerkt. Also der erste Tag lief ja nicht so wie gewollt. Da wurde ein bisschen was im Team rotiert. Ein bisschen ist gut, eigentlich alles. Ja, Dupont ja auch auf die Bank gekommen. Und es hat einfach top funktioniert. Ja, ich weiß nicht wieso, vielleicht hatte Dupont nicht die Ausdauer für 14 Minuten, was ja jetzt auch keine Schande ist. Also ich hätte die auch nicht. Deswegen, und dann hat er einfach dann 7 Minuten, 8 Minuten von der Bank gehabt, wo er einfach ein Feuerwerk abgebrannt hat. Mit den restlichen Jungs, die halt alle, das muss man auch sagen, in der Verteidigung die Geschwindigkeit hatten, Fiji zu verteidigen. Die hatten die Geschwindigkeit, Südafrika zu verteidigen. Und ich bin kein 7er Experte, aber das Schwerste ist immer noch wahrscheinlich das Verteidigen. Ja, weil wenn du angreifst, ist alles einfach. Aber verteidige mal über 40 Minuten Fijianer, die irgendwie gefühlt den Ball irgendwie mit 8 Händen durch die Gegend wirbeln und immer ein Offload-Deck bekommen. Also es war einfach eine beeindruckende Teamleistung von krassen Athleten und halt dem Dupont, dem, glaube ich, ja, der jetzt auf einer Ebene mit einem Zidane ist, wahrscheinlich.
Haben wir an dem Abend sogar noch telefoniert.
Stimmt.
Die beiden. Also ich glaube, von allem anderen mal abgesehen, ich glaube, es hat Siebner einfach wirklich gut getan, dass jetzt mal wirklich die Leute drauf geguckt haben. Weil ich meine, Siebner Sprungbrett ist ja keine neue Idee. Ich meine, das ist ja die ganze... Wales war damit über Jahre sehr, sehr erfolgreich. Schottland war damit über Jahre sehr, sehr erfolgreich. Und in Frankreich war Siebner Rugby ja doch immer sehr, sehr stiefmütterlich. Wir erinnern uns alle irgendwo an die Rugby Europe Serie und Turniere, die dann erst in Lyon waren, wo in diesem Stadion gefühlte 50 Leute waren und dann später ja sogar nur in Marcoussis, wo, naja, ne, wer soll nach Marcoussis fahren? Und wir erinnern uns auch, die Super Sevens Turniere in den letzten Jahren nicht unbedingt mega gut besucht.
Stimmt, ja.
Und Siebner war in Frankreich, hat nie ein großes Thema. Ja, klar, für Freizeit irgendwo, genauso wie Beach Rugby jetzt. Saint-Christian auch hier, das ist ja ein Riesenthema. Da kommen tausende Spieler, aber es interessiert im Großen und Ganzen niemanden als ernsthaftes Sportart. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich glaube, ja, vielleicht kann sich das durchaus ändern. Ich meine, der Härtetest wird dann jetzt in den nächsten Super Sevens Turnieren kommen.
Ich hab gelesen, Siebner Rugby, das Formel 1 vom Rugby, so Formel 1-mäßig, immer Action, immer schnell. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, das ist ein bisschen übertrieben?
Die Sache ist ja die, Siebner war, bevor es olympisch wurde, ein Riesenthema. Weil du bist hingefahren, du hast dich verkleidet, du hast Party gemacht und die Stadien waren voll. Und dann haben sie gesagt, okay, wir sind jetzt olympisch, wir sind jetzt eine ernsthafte Sportart und haben diese ganzen Partysachen nach und nach rausgenommen. Und in dem Zeitraum ist dann Siebner aus den großen Stadien teilweise oder größtenteils weg. Also gerade in Neuseeland war das sehr krass, in Twickenham war das sehr krass spürbar. Und du hast viel, viel Action und das ist alles cool, aber ich glaube, das, was Siebner eben halt so gut kann, ist, sich nicht ganz so ernst zu nehmen wie 15er. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde, was die Super Sevens auch machen, in Fairness. Also die pushen da ja viel mehr auf dieses ganze Party-Ding. Und wenn man da einen guten Kompromiss findet, fände ich das sehr, sehr gut, glaube ich. Dass man sagt, wir kommen hier alle her, um super tolle Athleten zu sehen, aber bitte dabei auch eine schöne Zeit haben.
Ja, sehe ich genauso. Ich habe noch eine Sache nachzutragen, nämlich Aaron Smith hat getweetet. Ich würde das jetzt mal aufs Deutsche. Es ging also darum, sozusagen, jemand hat geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob es Dupont der beste Spieler aller Zeiten ist, aber er ist auf jeden Fall die beste Neun aller Zeiten. Und dann Aaron Smith, dem kann man natürlich debattieren, ob er nicht der Beste, hat geschrieben, er ist noch jung. Aber wenn seine Karriere vorbei ist, dann wird er ohne Zweifel einer der besten Spieler jemals sein, der dieses Spiel gespielt hat. Und er ist möglicherweise der Beste unserer gesamten Generation. Er hat das Rugby-Spiel verändert und er ist nicht nur Nummer 9, he's pure class. Also er ist einfach unglaublich, wenn man das so übersetzen könnte. Und ich meine, Aaron Swift ist ein direkter Konkurrent und ich glaube, all jene, die Dupont diese Weltklasse noch absprechen, ich glaube, die gehen langsam die Argumente aus, um damit vielleicht mal aufzuhören. Ja.
Vielleicht noch kurz der eine Nachtrag zu den Frauen. Sehr enttäuschend im Viertelfinale ausgeschieden, 19-14 gegen Kanada. Die Kanadierin am Ende Silber geholt, gegen Neuseeland im Finale verloren, aber sehr überraschend gegen die hochfavorisierten Australierinnen durchgesetzt. Ich denke, vielleicht auch nochmal einfach die Erwähnung, was für tolle Athletinnen bei den Frauen dabei sind. Maddie Levy natürlich so ein bisschen die herausstechende, bei Neuseeland einige dabei, die auch im 15er aktiv sind. Für diese Frauen super, super deprimierend waren einige dabei, die man eine Caroline Drouin hat ihr 10er-Trikot im 15er-Team aufgegeben, um bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Chloe Pell in Rente gegangen, jetzt mit ohne Medaille. Carla Nyssen als Kapitänin sicherlich mehr drin. Wird jetzt auch wieder mehr Zeit auf ihren Verein, 15er Verein legen. Aber da waren einige dabei, die sehr viel geopfert haben, um da dabei sein zu können. Und das lässt sich über alle Nationen sagen, natürlich. Aber unser Fokus ist Frankreich und das ist natürlich schon sehr, sehr schade, dass da nicht mehr rausgekommen ist gegen ein kanadisches Team, das in Fairness in den letzten Jahren auch immer zu den Top-Teams der 7er Serie gehört haben, auch wenn es in den letzten ein, zwei Jahren nicht ganz so gut war. Aber das ist auch keine Schande, gegen die Kanadierin zu verlieren. Aber gut, sei es drum.
Bitter ist es allemal.
In jedem Fall. Aber trotzdem, ich glaube, es ist trotzdem noch einmal sinnvoll, auch wenn es natürlich Dinge sind, die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben. Bei den Frauen kam so viel Positives aus diesem 7er Turnier raus. Diese fast 70.000 Leute im Stadion. Ilona Meyer als Rugby-Influencerin, der aktuell größte Social-Media-Account in der Rugby-Welt mit 1,4 Millionen Followern, was natürlich nichts im Vergleich zu den Namen der vergleichbaren Größe im Tennis oder was auch immer ist, natürlich, aber trotzdem die riesigen Geldspenden, die Amerikanerinnen oder die der amerikanische Verband für ihre 7er Frauen bekommen haben, 4 Millionen Euro jetzt in den letzten Tagen, die da allein von einer Person kam, der bei den Frauen ist da richtig was in Bewegung, wie in den letzten Jahren davor auch, aber jetzt nochmal richtig viel Schwung rausgenommen und das ist sehr, sehr schön. Bin sehr gespannt.
Widmen wir uns wieder den normalen Themen, oder? Den normalen Alltag.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wird es ein bisschen deprimierender alles. Vielleicht einmal angefangen mit einem größeren Absturz als die brasilianische Turnerin auf dem Gerätebahn. Sie hat immerhin hinterher noch eine Medaille gewonnen. Also so böse ist der Witz nicht. Die Girondins de Bordeaux, wir haben darüber geredet, Zwangsabstieg in die dritte Liga. Investor nicht mit eingestiegen, die Fenway Group entsprechend Einspruch zurückgezogen gegen die Entscheidung der DNACG und jetzt den Profistatus des Vereins aufgegeben. Das heißt, sie sind keine SASP mehr, sondern ein normaler eingetragener Verein nur noch. Heißt aber auf Deutsch, dass alle ihre Profiverträge, die sie hatten, null und nichtig sind. Das heißt, fast ihr gesamter Kader ist jetzt am Arbeitsamt und die Akademie des Vereins wird geschlossen. Hat alles seine Vor- und Nachteile, jetzt wieder um die Kurve wieder zum Rugby zurückzudrehen. Heißt A, dass das Fußballstadion, das große, wirklich jetzt auch offiziell ohne Mieter dasteht, denn auch dieser Vertrag ist nicht mehr gültig. Heißt aber auch, dass die Girondins für viele Sponsoren deutlich interessanter geworden sind, weil den Namen haben sie ja trotzdem weiter und die Steuerabschreibungen sind aber deutlich größer geworden. Vorher waren es 40%, die du als Sponsor von einem Profiverein abschreiben konntest, als Sponsor von einem Fußball, von einem Amateurverein kannst du 70% abschreiben von dem, was du spendest. Heißt, es ist nochmal deutlich interessanter geworden, vielleicht dahin zu gehen. Aber das sind alles Dinge, die muss man abwarten. Ist, ja, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es ist ein sehr, sehr großer Schritt, weil das rückgängig zu machen, also diesen Profi-Status zurückzubekommen, das ist nicht, nicht so ganz einfach. Nicht ganz einfach sind auch Stadionrenovierungen, wo wir schon bei dem Thema sind. Dax hat seine Gegentribüne komplett renoviert, sieht sehr schick aus.
Welche Gegentribüne? Also, sie haben ja eigentlich nur zwei Tribünen.
Genau, also die quasi gegenüber von den Kabinen. Also da, wo die Spieler rauskommen, die andere Seite.
Okay.
Und das ist jetzt fertig. Sah vorher, wenn wir ehrlich sind, ein kleines bisschen schäbig aus.
Hätten sie eigentlich beide renovieren können, oder?
Naja, in der Haupttribüne haben sie letztes Jahr viel machen müssen. Hm. Also dort haben sie letztes Jahr ja unter anderem Klimaanlage im Kabinentrakt eingebaut. Das war vorgeschrieben, das mussten sie machen. Generell die Auswärtstribüne mussten sie viel machen. Aufgrund der LNR-Regularien. Ich kann mir vorstellen, dass sie im letzten Jahr auch diese Sitzschalen einmal ausgetauscht haben und wenn sie schon dabei waren. Ne? Jetzt die Gegentribüne neu gemacht. Unter dem Jahr ja auch die, in Anführungszeichen, VIP-Loge dazugekommen. Also ein großes Festzelt mit Stehplätzen außen dran. Mit Balkon, ja. Ist nicht ohne. Ne?
Da versammelt sich dann die Dorfprominenz.
Ja, du, ich meine, das ist das, wo das echte Geld reinkommt. Ne? Das ist ja dann immer sehr, sehr wichtig für Vereine heutzutage leider. Aber das in jedem Fall fertig geworden. Nicht so die Tribüne vom CH Périgueux. Da wird das Stadion ja seit einer Weile renoviert. Du kannst dich erinnern, glaube ich, dass es sehr irritierend ist, dass sie aktuell noch auf dem Nebenplatz spielen. Natürlich deutlich kleiner, das Roger Dantou heißt es, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Das große.
Hat ja auch noch eine Tribüne. Also, das ist im besten Fall halt ein Trainingsplatz, also eine Mini-Tribüne auch nur.
Ja. Ja, so. Und das Großstadion hat eine Kapazität von 18.000 Plätzen, was sie ja teilweise auch in der National 2 auch komplett vollgekriegt haben. Also vor allem für die Finalspiele, für die Playoff-Spiele. Da wurde dann mit dem Aufstieg quasi entschieden, dass die Laufbahn entfernt wird, die Haupttribüne wird renoviert und bekommt ein paar Logen. Und da konnte jetzt aufgrund des Regens allerdings oder des anhaltenden Regens nicht allzu viel gemacht werden. Auch der Rasen konnte nicht neu verlegt werden. Entsprechend hinkt man da ein bisschen hinterher und anstelle von jetzt August wird es dann im Januar, wo stand jetzt, bezugsfertig sein. Was natürlich eine ganze Menge Heimspiele mit deutlich weniger Einnahmen für den Verein bedeutet. Aber gut. Das, dann doch alles nicht immer ganz, ganz absehbar, wie sich das entwickelt. Halfpenny zu den Harlequins statt zu Van. Heute auch offiziell geworden. Wir hatten da schon mal ein bisschen länger drüber geredet. Sportlich nicht der größte Verlust. Schade ist es. Das, was mir ein Bekannter geschrieben hat, was ich durchaus als Argument akzeptiere, ist zu sagen, dass Van als bretonischer Verein natürlich eine andere Beziehung zu Wales hat als der Rest von Frankreich. Ist ja die gleiche Hymne, eine sehr ähnliche Sprache. Man hätte einen walisischen Spieler gerne als Aushängeschild gehabt, einfach aufgrund der engen Beziehung zwischen diesen beiden Sprach- und Bevölkerungsgruppen. Aber gut, dass er lieber zu den Harlequins geht, ist, glaube ich, nicht überraschend.
Ansonsten, auch eine schöne Stadt, ne?
Ja, man ist auch natürlich sehr teuer, also sein Geld ist deutlich weniger wert, aber
ich glaube, um den muss man sich keine Sorgen machen.
Nee, aber ich meine, die Harlequins haben halt einfach ein ganz anderes Renommee als Van. Wenn du willst für die größten Vereine spielen, für die bestmöglichen Vereine spielen und dann, klar, gehst du zu den Harlequins, mit denen du tatsächlich potenziell sogar irgendwo auf einen Halbfinalplatz hoffen kannst und nicht zu Van, mit denen du die ganze Saison gegen den Abstieg spielst.
Und du spielst auch Champions Cup mit den Harlequins, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist absolut möglich. Das kann ich jetzt, würde ich aber nicht, würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass ich weiß, wovon ich da bei Englisch schon mal abgerede. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, die entschieden wurde. Und zwar hat Melvin Jaminet seine erste Anhörung im Verein gehabt, mit einem erstmal eher positiven Feedback. Es hieß in der Pressemitteilung, dass man gewillt ist, den Rehabilitationsweg von Melvin Jaminet gemeinsam zu gehen und ihn bei allem zu unterstützen. Klingt ja zumindest erstmal sehr danach, als würde er schlimmstenfalls suspendiert, aber er wird wohl nicht entlassen werden. Der französische Verband war da ein bisschen weniger zimperlich. 34 Wochen gesperrt, 8 Wochen davon gegen Sozialstunden ausgetauscht und dazu 30.000 Euro Strafe für den Spieler. Ich will nicht in Schutz nehmen, was er gesagt hat. Überhaupt nicht. Und es war sehr rassistisch, was er gesagt hat, und es war schlimm. Und ich habe nur, also, oh, ich möchte mich jetzt ja nicht im Kopf und Kragen reden.
Pass auf, sonst wirst du gecancelt hier. Cancel-Counter, aufpassen.
Ja, ich finde es wirklich schwierig, weil es ist letzten Endes, es gibt nichts zu verteidigen, was er gesagt hat. Ich finde nur 26 Wochen und 30.000 Euro Strafe zu aus irgendwelchen Gründen auch immer Mordvermittlung der Pariser Staatsanwaltschaft. Ich habe das Gefühl, es sprengt den Rahmen ein wenig. Weil Sozialarbeit bin ich super dabei. Ne? Absolut richtig. Soll sichtbar und öffentlich seinen Fehler wieder gut machen und eine Sperre, eine Suspendierung. Ich habe von 12 Wochen geredet. Und das fand ich schon. Das hätte ich auch angemessen, aber ich meine, 26 Wochen, potenziell 34 Wochen, das ist.
Ist ja eine gesamte Saison eigentlich, oder? Ja. Sind da auch die Wochen da, wo man spielfrei hat, oder ist das wirklich Spiele?
Nee, auch die Wochen, wo man spielfrei hat.
Also auch die Ferien und so.
Ja.
Ist trotzdem eine halbe Saison weg.
Ja. Ja, also ich meine, 26 Wochen, das sind was? 3 sind 12, 6 Monate.
6 Monate.
Sind bei 24, also ja, 6,5 Monate. Ne, und 30.000 Euro, meine gut, das ist für ihn nicht viel, aber es ist wäre für mich fast ein ganzes Jahresgehalt. Ne, ist auch nicht so wenig Geld. Und vor allem, jetzt muss man es natürlich sagen, der eine ist Nationalspieler und hat das als Repräsentant des Nationalteams gemacht und der andere während eines Zweitligaspiels. Aber Ludovic Radoslavjevic hat vorletzte Saison für deutlich schlimmere Aussagen, die ich an dieser Stelle auch eigentlich nicht wiederholen möchte, nur so viel gesagt, es waren deutlich rassistischere Aussagen, die auch, also meines Erachtens, deutlich schlimmer wiegen. Auch wenn ich natürlich als nicht von Rassismus Betroffener immer sehr leicht reden kann. Aber er hat dafür 26 Wochen Sperre gekriegt. Und da scheint mir die Relation ein kleines bisschen aus dem Rahmen gefallen zu sein. Jetzt kannst du sagen, Radoslavjevic, der damals für Provence Rugby gespielt hat, seine Union-Karriere war damit vorbei. Aber er ist ja direkt nach dem Vorfall, nachdem die Sperre bekannt wurde, ist er ja zur Rugby League gewechselt. Also hat ihn ja nicht aufgehalten. Ne? Und da muss ich sagen, finde ich es fast ein bisschen viel, was wir. Weil ich meine, wenn du es dann hochskalierst, ne, wenn du jetzt einfach sagst, so ein Vorfall gibt 34 Wochen Sperre. Wir erinnern uns, die direkte Drohung gegenüber dem Schiedsrichter hat, auch wie heißt er, dem Sivertrion, damals Fullback von Oyonnax, 56 Wochen Sperre eingehandelt, also über ein Jahr. Man, wie skalierst du diese Sachen denn hoch? Was musst du denn, was genau forderst du die Leute denn jetzt aufzusagen, um ja Sperre jetzt noch zu kriegen? Will man das provozieren? Weiß nicht. Find's sehr, sehr viel. Aber gut. Am Ende kann er sich auch nicht beschweren, weil er hat die Sachen gesagt und er hat sich massiv daneben verhalten und kann er sich nicht beschweren. Persönlich würde ich aber schon sagen, dass sich da vielleicht in Relation zu bisherigen Vorfällen ein wenig in der Höhe vielleicht
vergriffen wurde. Muss man sich halt gerade machen jetzt.
Ja, Ist halt, aber ich meine, ja, ist halt wirklich, wirklich viel, ne? Und ich finde die 8 Wochen Sozialarbeit finde ich auch super. Ne? Geht, also soll er für, also wo muss er hin? Präventionsprojekte, Alkohol oder Alkoholismus, Projekte, die ein Projekt, das die Auswirkungen von Alkoholkonsum auf das Sozialverhalten untersucht, in prekäre Bezirke soll er gehen und dort mit den Kindern Sozialarbeit machen, was ich alle, ist alles super sinnvoll. Ja, aber gut, ich schätze, die Zeit hat er jetzt.
Aber ich gehe auch davon aus, dass es darum ging, einfach ein Zeichen zu setzen. Nach dieser imagemäßig auf jeden Fall katastrophalen Tour.
Ja, ja.
Und so kommt man zumindest auch während der Olympischen Spiele in die Schlagzeilen und kann zumindest medienwirksam zeigen, dass man was tut.
Ja, ich schätze, die Alternative wäre gewesen, es mit dem Olympiaerfolg der Herren einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Und das muss man sicherlich auch hoch anrechnen, dass sie das nicht getan haben, sondern da wirklich auch der Verband unabhängig vom Verein eine Konsequenz gezogen hat.
Aber gut.
Sei es drum. Germany wird also eine ganze Weile fehlen. Ich bin gespannt, ob Toulon nochmal nachzieht, was neue Rekruten angeht. Ob sie da jetzt dann doch irgendwie einen Medical Joker oder.
Ich glaube, sie werden höchstens jemanden holen, der günstig ist und der es covern kann. Ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal jemanden einen großen Namen holen. Einen guten Spieler, aber ich denke, vielleicht jemanden, der nicht zu teuer ist und der vielleicht auch eine Chance braucht, um seine Karriere oder so wieder in Gang zu bringen. Oder ich glaube eher sowas in die Richtung.
Keine andere Million Euro für Oscar
Wurz. Kapuzu. Nee, ich glaube nicht. Ich spreche viel dagegen.
Ich meine, es wäre auch wirklich eine unglaublich wilde Entscheidung gewesen. Das muss man ja auch in Fairness sagen. Aber gut. Ich habe tatsächlich nichts mehr.
Ja, ich auch nicht. Also, ja, wir warten alle darauf, dass die Saison wieder losgeht. Wir bereiten uns auf jeden Fall vor.
Viele Dinge fehlen noch ein bisschen. Also, wir kriegen mehr und mehr Trikots, und die jetzt rauskommen. Da wird natürlich, sobald irgendwo zumindest die Mehrheit verfügbar ist, sicherlich auch die traditionelle Folge kommen. Ich wurde auch schon danach gefragt, aber es sind einfach noch nicht ansatzweise genug Trikots draußen, weil ich glaube, aus der ersten Liga haben wir bis jetzt nur Clermont, Bayonne und Racing. Aus der zweiten Liga, glaube ich, sogar nur Provence Rugby. Carcassonne haben heute tatsächlich eine E-Mail rumgeschickt, dass ihre Trikots nicht rechtzeitig ankommen werden und man entsprechend die Vorstellung absagen muss. Die geplante für den 8. August. Aber ja, da wird, sobald alles da ist, reden wir darüber. In den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen Saisonvorschau, denke ich. Aber insgesamt werden uns die Themen sicherlich nicht ausgehen.
Ich glaube auch nicht. Also dann, wie immer, wenn ihr Fragen habt zu vielleicht Saisonvorbereitung, wenn euch was Spezielles interessiert, das Essen, die Regeneration, könnt ihr es gerne schreiben. Da können wir dann vielleicht nochmal, oder wollte ich natürlich dann für euch nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Sonst dann wieder beim Alten zur nächsten Woche dann mit der zweiten Trainingswoche und dem dazugehörigen Erlebnis am Wochenende. Wir wissen noch nicht, was uns erwartet, aber es wird sicherlich auch anstrengend und lustig werden. Mit diesen Worten würde ich an Marc abgeben, wenn du noch was hast.
Wenn ihr irgendwelche Themen habt, gerne eine Nachricht auf Instagram, blueblancrugbypod oder per E-Mail an info@blueblancrugby.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Übersteht die Tage gut und wir hören uns.
Wir hören uns. Bis Macht's dahin. Gut. Tschüss.
Ciao.